Deutschlandfunk, Journal am Vormittag.
Wie jeden Freitag, meine Damen und Herren, mit der Lebenszeit heute mit Michael Röhl am Mikrofon. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, ob Ihre Eltern und Großeltern tief religiös waren, über Generationen verwurzelt in den jeweiligen Kirchen, ob sie Ihnen als Kinder diesen Glauben weitergegeben haben oder eher eine kritische Distanz mit auf den Weg gegeben haben und wie wichtig Ihnen heute die Frage ist, woran glaube ich eigentlich? Können Sie heute in einer Zeit, die stark geprägt ist von Technik und von Wissenschaftsgläubigkeit, etwas anfangen mit der Frage nach Gott, nach einer Existenz jenseits unserer biologischen Wirklichkeit? Laut einer Befragung der Bertelsmann Stiftung denken über 60% der Deutschen intensiv über religiöse Themen nach und glauben auch, dass es Gott oder etwas Göttliches gibt. Und das in einer Zeit, in der die Kirchen hierzulande schon lange nicht mehr den Stellenwert haben, den sie noch vor ein oder zwei Generationen hatten. Woran glauben wir heute noch? Mit dieser Frage werden wir uns heute Morgen, wenige Tage vor Weihnachten, in unserer neuen Ausgabe der Sendung Lebenszeit beschäftigen. Und natürlich haben wir nachgefragt. Zunächst einmal die Jungen. Welche Rolle spielt Glaube überhaupt in ihrem Leben? Und welche Rolle spielen dabei die Kirchen?
Ich glaube, dass wir eher aus der Evolution entstanden sind. Ich bin zwar katholisch, aber eher nicht so gläubig.
Kann ich mich anschließen. Also ich war sogar mal Messdiener und habe mich dann auch nicht mehr weiter mit befasst. Und ich habe da noch nichts für mich gefunden, was mich irgendwie begeistern könnte.
Ich glaube an was, was über uns ist. Doch an Gott schon, ja. Ich glaube an Gott. Hat jetzt für mich nicht erstmal viel mit Kirche zu tun, aber ich glaube schon, dass es da jemanden gibt, der da so über uns schwebt.
Ja, an Weihnachten geht man halt in die Kirche und sonst ist eigentlich nicht so viel.
Mein Vater ist auch aus der Kirche ausgetreten, meine Mutter mittlerweile auch, aber in der Schule hatten wir eigentlich jeden Donnerstag Gottesdienst und unser Lehrer, der war auch ziemlich engagiert in der Kirche, aber irgendwie konnte mich das alles nie so ganz, weil ich das auch immer hinterfragen wollte und natürlich hatten die nicht so die guten Erklärungen dazu.
Meine Eltern haben das eher ausgelassen in der Erziehung und ich würde sagen, mit so 20, 22 habe ich dann angefangen auch zu glauben, davor nicht. Ich bin einfach krank geworden und dann habe ich gemerkt, dass das was ist, wo, was einen auch ein bisschen tragen kann.
Ja, das waren die Stimmen der Jungen und die Älteren unter uns, sind sie möglicherweise noch anders geprägt, auch durch eine Zeit, in der Kirche und Glaube viel selbstverständlicher gelebt und damit auch erlebt wurden?
Ich bin katholisch, ich glaube an den lieben Gott. Ich glaube, dass er nötig ist, dass die Menschen auf jeden Fall in die Kirche gehen sollten und sich ein bisschen christlich verhalten.
Ich glaube an mich, an gar nichts mehr. Für mich gibt es keinen Gott. Als Kind fand ich sehr schön, aber das war für mich wie ein Märchen. Ich bin katholisch erzogen worden, aber irgendwann mit 16 oder 17 bin ich aus der Kirche ausgetreten.
Ich bin Katholik. Ich bin immer noch ein aktives Mitglied der katholischen Kirche.
Die Kirche hat aber auch viel kaputt gemacht. Die üben ja Druck aus mit der Sexualität. Total alles verkehrt den Leuten beigebracht. Ängste den Leuten eingeredet. Ne? Und das hat mir alles nicht gefallen.
Ich weiß es selbst nicht mehr. Katholisch erzogen. Mein Mann ist von der Gregorianer in Rom ausgebildeter Theologe. Wir wissen es beide nicht. Wir glauben es nicht mehr.
Ja, woran glauben wir noch? Das ist unsere Frage heute in der Lebenszeit als Gesellschaft und auch ganz persönlich. Und was geben wir weiter auch an die Nachfolgende, an die jüngere Generation? Gerade Kinder gehen ja sehr unbefangen mit der Frage nach Gott um. Rufen Sie uns kostenfrei an. Unsere Telefonnummer lautet 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Und wir haben auch eine E-Mail-Anschrift. Am besten schreiben Sie uns mit Ihrer Telefonnummer, dann können wir sie auch gerne zurückrufen. dlf.lebenszeit@deradio.de. Jetzt möchte ich Ihnen gerne meine Gäste heute Morgen vorstellen. Aus Hamburg zugeschaltet ist Bärbel Wartenberg-Potter, bis diesen Sommer evangelische Bischöfin im Sprengel Holstein-Lübeck der nordelbischen evangelisch-lutherischen Kirche. Frau Wartenberg-Potter, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Guten Morgen.
Alles richtig und ganz klar und richtig gedeutet.
Und hier im Studio sind Ann-Sophie Flittner, freie Schauspielerin, die heute vor der Frage steht, was gebe ich an mein Kind auch an Glaubensüberzeugungen weiter. Dr. Michael Schmidt-Salomon, Philosoph und Schriftsteller, dessen Ansichten sich vielleicht in einer Frage zusammenfassen lassen. Herr Schmidt-Salomon, glaubst du noch oder denkst du schon? Und das wird ganz anders sehen. Dr. Werner Kleine, er ist nämlich Diplom-Theologe und Pastoralreferent in der katholischen City-Kirche in Wuppertal. Frau Flittner, wir haben gerade einige Stimmen gehört von den Jungen, von den Alten. Die einen sprechen vom Märchen, die anderen erzählen ganz klar, dass sie katholisch oder evangelisch sind und auch noch glauben. Haben Sie sich in diesen Stimmen ein bisschen wiedergefunden? Wenn ja, in welcher Stimme?
Die Dame, die am Ende von der Sexualität sprach, da klang für mich ein bisschen was an. Also alle anderen habe ich ein bisschen als Bestätigung meiner Sichtweise genommen, nämlich, dass ich einen großen Unterschied mache zwischen Glauben und Religiosität. Das ist für mich nicht dasselbe. Also Glauben ist etwas, was im Kopf passiert. Ich halte für wahr, dass zum Beispiel Jesus Christus der Sohn Gottes war und so weiter. Und Religiosität ist eine sehr emotionale Sache, die finde ich sehr viel schwieriger auszusprechen ist. Und aber eben diese Sache mit der Sexualität, das hat eben, das ist einer der Gründe ja auch, warum ich daran denke, aus der katholischen Kirche auszutreten.
Also da war ja auch in der Stimme eben auch in der Umfrage durchaus auch ein Stück Ärger drin. Und ja, diesen Ärger können Sie auch nachfühlen und nachempfinden.
Ja. Ja, genau.
Nun ist ja die Lebenszeit eine Sendung, die sich auch mit dem Zusammenleben der Generationen beschäftigt. Mhm. Und deswegen fände ich es ganz schön, wenn wir vielleicht zu Beginn der Sendung mal den Blick so zurückwerfen in die eigene Kindheit, was Eltern, was Großeltern uns auch mit auf den Weg gegeben haben mit Blick auf Glaube, auf Religion. Wie war es bei Ihnen?
Bei uns war es ganz spannend. Wir sind eine gemischt katholisch und evangelische Familie. Wir Kinder sind katholisch erzogen worden, weil eben meine Mutter katholisch ist. Und haben dann auch irgendwann angefangen, abends vor dem Schlafengehen zu beten, ganz selbstverständlich. Und das war ganz witzig. Mein Vater kam, hat gesagt, wir beten jetzt abends. Und wir haben gefragt, warum, worum geht's? Ja, es geht um den lieben Gott, hat uns erklärt, wer das sei und so weiter. Und für mich war das wie ein Déjà-vu-Erlebnis. Ah ja, der liebe Gott, super, kommt mir bekannt vor. Und mein Bruder hatte von Anfang an Zweifel und hat Fragen gestellt, wie geht der auch aufs Klo und so weiter. Also das war, das finde ich sehr spannend, weil wir ja wirklich die gleiche Erziehung genossen haben. Wir sind nicht so oft in die Kirche gegangen, weil wir dafür einfach zu chaotisch sind. Aber dass wir eben dieselbe Erziehung hatten und uns aber, was das angeht, von Anfang an sehr unterschiedlich entwickelt haben. Und das finde ich in dem Zusammenhang sehr spannend. Deswegen sage ich immer, Religiosität passiert so tief drin, dass man fast nicht drüber sprechen kann.
Nun sind Sie 30 Jahre alt, wenn ich richtig informiert bin. Das heißt, wenn wir jetzt mal so zurückdenken in die 70er, in die 80er Jahre, was war das auch für eine Zeit? Welche Rolle spielte Kirche? Das war, ist ja, denke ich mir, ein Stückchen anders als vielleicht, wir werden das nachher auch noch bei Frau Wartenberg-Potter sicherlich hören, wenn man in den 50er Jahren zum Beispiel dann auch entsprechend groß wird. Wie war es? Haben Sie das überhaupt in Deutschland erlebt oder waren Sie auch viel unterwegs?
Wir waren viel unterwegs, weil mein Vater Diplomat ist und waren dann eben immer in den jeweiligen ausländischen Gemeinden in den Ländern, in denen wir uns befanden. Da habe ich den Unterschied kennengelernt zwischen der französischen und der deutschen Herangehensweise, obwohl das ja auch eigentlich dieselbe katholische Kirche ist. Aber da war es dann auch mit den Sakramenten, habe ich dann erst hinterher erfahren, unterschiedlich. Also würde ich jetzt zum Beispiel hier katholisch heiraten wollen, könnte es sein, dass ich Schwierigkeiten hätte, weil in Frankreich das mit der, wie heißt denn das auf Deutsch? Das letzte Sakrament, das man als Jugendlicher bekommt, die mit Firmung, der Firmung, die ist zweigeteilt in Frankreich. Und ich habe sozusagen nur den ersten Teil gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das hier wäre.
Ja, vielleicht gehen wir die Frage auch mal weiter an Frau Wartenberg. Wie ist es bei Ihnen gewesen, so der Blick zurück auch in Ihre eigene Kindheit? Was haben Ihnen Ihre Eltern mit auf den Weg gegeben in Sachen Glauben?
Ja, ich komme aus einer Familie, wir waren 5 Schwestern und meine Mutter war eine sehr fromme Frau, sage ich mal, aber sehr lebenszugewendet, sehr praktisch. Und in unserer Familie wurde die christliche Tradition sozusagen vom ersten Lebenstag an einfach selbstverständlich mit hineingenommen. Sie hat unser Leben geprägt. Wir haben Andachten gefeiert, am Mittagstisch gebetet, am Abend natürlich auch. Und meine Mutter hat jeden Morgen uns mit Chorälen geweckt. Also das war eine lebendige christliche Familie, wobei meine Mutter sozusagen mehr für die religiöse Grunderziehung zuständig war. Mein Vater war ein eher kritischer, nicht kirchenkritisch, aber denkend, kritisch hinterfragender, an Theologie interessierter Mensch. Und der hat mich auch auf diese Seite mitgenommen, sodass ich beides, diese emotionale und spirituelle Verortung, erlebt habe und gleichzeitig auch die kritische Frage gelernt habe in der Familie.
Das haben wir auch bei Frau Flittner eben gehört, dass Bruder, Schwester da ganz unterschiedlich auch mit derselben Erziehung auch umgegangen sind. Sie haben sozusagen beide Teile dann auch für sich angenommen. Die kritische Seite auf der einen Seite und auf der anderen Seite vielleicht auch so diese geistliche Seite in Anführungszeichen.
Ja, das ist bis heute so. Ich habe diese beiden Seiten gehören zusammen für mich und ich möchte sie ja nicht gegeneinander ausspielen. Und ich bin heute noch eine Frau, die immer weiter kritisch denkt und durchaus nicht, wie manche Menschen glauben, dass man da so ein unaufgeklärter, törichter Tölpel sei, wenn man sich als Christ oder Christin bekennt. Und auf der anderen Seite immer auch den Diskurs mit den denkenden, kritisch denkenden, wissenschaftlich orientierten Menschen, wie wir das ja in dieser Runde auch tun wollen.
Herr Schmidt-Salomon, ich habe eben schon gesagt, glaubst du noch oder denkst du schon, das könnte man vielleicht so als Frage in den Raum stellen, wenn man sie versucht zu beschreiben. Heißt das auch, dass Sie sehr, sehr früh mit eher einer Distanz zu Gott auch konfrontiert wurden in Ihrer eigenen Kindheit oder war es eher der umgekehrte Weg? Wie war es bei Ihnen?
Ja, eigentlich weder noch. Ich bin in einer liberalen, katholischen Familie aufgewachsen. Ich bin zur Kommunion gegangen. Ich bin sogar noch gefirmt worden. Zu dem Zeitpunkt allerdings hatte ich dann schon einige Zweifel. Ich habe relativ früh angefangen, mich mit Philosophie zu beschäftigen und mit den Wissenschaften. Ich habe mit 15, 16 Nietzsche, Schopenhauer, Marx, Freud. Also
ungewöhnlich für ja, dieses Alter.
Ja, das war ein Teil meiner Peer Group tatsächlich gewesen. Ich habe die relativ früh durchgehabt und so mit 16 hatte ich vielleicht noch sowas wie einen Resteglauben, was ich Religion Light heute noch nenne. Vielleicht so im Sinne ja auch von Prinzip Weltethos. Dachte ich hatte sogar noch mit 15, 16 die Flausen im Kopf, dass ich Theologie studieren sollte. Aber das war dann mit 17 auch vorbei, weil ich merkte, dass das, was ich über die Welt erfahren habe, einfach nicht mehr damit in Einklang zu bringen ist, was man mir da anempfohlen hat, was ich glauben soll. Das ging einfach nicht mehr zusammen und dann habe ich gesagt, na, das ist eine Lüge, du kannst nicht einfach sowas studieren und von vornherein eigentlich davon ausgehen, dass das nicht stimmt.
Wie haben Ihre Eltern reagiert, wenn Sie sagen, dass Sie katholisch erzogen wurden? Verständnisvoll oder wie ja. Es zur Pubertät gehört, dass man sich dann auch durchaus mal kritisch miteinander auseinandersetzt?
Na, es gab natürlich auch Auseinandersetzungen, aber wir hatten ein sehr harmonisches Verhältnis. Und im Prinzip sind meine Eltern mit mir gewachsen. Ich habe sie dann auch ein bisschen erzogen. Aber sie waren von Anfang an ja auch liberal gewesen. Mein Vater war viel in der Kirche gewesen, weil er ein Sänger ist. Ich habe auch gesungen, was vielleicht einige nicht wissen, für so einen angeblichen scharfen Atheisten. Ich habe sogar eine Platte aufgenommen als Zwölfjähriger, als Knabensopran, habe Ave Maria gesungen. Das wird heute noch in katholischen Krankenhäusern gespielt.
Das würden wir jetzt gerne mal einspielen. Nein, haben wir natürlich nicht vorbereitet. Wie war es bei Ihnen, Herr Kleine? Sind die Eltern auch mit Ihnen gewachsen oder Sie mit Ihren Eltern? Wie sind Sie geprägt worden in Ihrer Kindheit, in Ihrer Jugend?
Ja, auch ich komme aus einem katholischen Elternhaus, habe die klassisch-katholische Karriere durchgemacht. Meine Eltern waren immer sehr aktiv in der Kirchengemeinde. Allerdings hat sich in meinem Leben durch die Trennung meiner Eltern da einiges ergeben. Da war ich 17, 18 Jahre alt. Ich muss aber dabei sagen, dass ich immer naturwissenschaftlich interessiert war, die Welt zu erklären, die Welt zu verstehen. Meine Abiturfächer waren Mathematik und Chemie, Religion kam da nur an dritter Stelle. Allerdings interessierte mich immer, warum ist die Welt so, wie sie ist? Also was ist das, was die Welt im Innersten zusammenhält, wenn man so sagen könnte? Und da konnten die Naturwissenschaften mir nicht die letzte Antwort geben, sondern mich nur bis an einen bestimmten Punkt heranbringen. Und das war vielleicht eine Motivation, dann in die Theologie zu gehen. Es gab noch andere. Ich wollte früher mal Priester werden. Das hat sich mittlerweile zerschlagen, wie man weiß. Ich bin eben Pastoralreferent geworden mittlerweile. Aber auf diese Weise bin ich da herangegangen. Und was die Bischöfin vorhin sagte, könnte ich für mich genauso unterschreiben. Vernunft, Verstand und Glaube sind für mich zwei Seiten einer Medaille. Ein unvernünftiger Glaube ist für mich überhaupt nicht denkbar. Und ein Verstand ohne dieses dritte Auge, diese Antenne zu haben, wäre für mich zu wenig.
Nun hat der Schmidt-Salomon ja erzählt mit 15, 16, was auch bei ihm passiert ist. Oft ist das ja auch ein Alter, wo man sich vielleicht auch mit Traditionen in der Familie auseinandersetzt. Gab es diese Zweifel oder diese Abkehr auch bei Ihnen in der Pubertät? Oder Ist das schon so wie ein roter Faden auch in Ihrem Leben?
Es ist ein roter Faden. Allerdings, wenn man anfängt, Theologie zu studieren, gibt es den Punkt, an dem man den Kinderglauben schlicht und ergreifend hinter sich lassen muss, der wird zerschlagen. In den ersten 2, 3 Semestern wird der Kinderglauben radikal zunichte gemacht. Den kann man so nicht mehr aufrechterhalten. Was ich vorhin auch aus den Interviewsequenzen herausgehört habe, ist auch ein Klassiker. Viele bleiben irgendwo in ihrem Glauben auf der Pubertätsstufe stehen und entwickelt sich an diesem Punkt nicht mehr weiter. Das kann man sich als Theologe nicht erlauben, sonst bleibt man schlicht und ergreifend unglaubwürdig. Und diesen radikalen Bruch in meiner Weltanschauung, den hat es für mich als 19-20-Jähriger gegeben, als diese wissenschaftliche Perspektive der Theologie ins Spiel kam, als dieser Kinderglaube so nicht mehr haltbar war. Und dann steht man vor der Frage, entweder machen wir es jetzt, lassen wir es dabei und ich wende mich ab, oder ich versuche, dieses Gedankengebäude neu zu bauen. Mhm. Und dieser Bruch, würde ich sagen, ist bei mir so mit 1920 erfolgt.
Frau Wartenberg, ja. können Sie das ein Stück auch für Ihr Leben nachvollziehen, dass irgendwann es darum ging und das auch eine bewusste Entscheidung vielleicht war, Theologie zu studieren, zu sagen, ich muss vielleicht diesen Kinderglauben, wie Herr Kleine sagt, auch ein Stück hinter mich bringen und lassen?
Ja, zunächst mal war die Motivation zum Theologiestudium, das besser zu verstehen, ja, also und mehr kennenzulernen von den Argumenten, die Erwachsene immer vorgebracht haben. Aber diesen Bruch, den habe ich genauso erlebt. Man geht da durch ein tiefes Tal, aber es ist ein ganz notwendiges Tal und da fallen viele sozusagen traditionelle Vorstellungen weg und man versteht, dass das keine Wissenschaftssprache im Sinne ist, wie es vielleicht heute in dem nach Descartes'schen Denken definiert wird, sondern dass es eine Symbolsprache ist, eine Sprache voller Bilder und voller Deutungen und dazu braucht man dann aber etwas so wie ein Getragensein in dieser Phase, in der einen dieser Kinderglaube auch abhanden kommt, um ihn dann später irgendwann in seiner Tiefe und Bedeutung wiederzufinden. Also ich bin durchaus mit diesen kritischen Fragen der Jugendlichen, die kenne ich ganz genauso und auch die kritischen Fragen der Erwachsenen, auch die Enttäuschungen. Ich glaube, der denkende Christ und die Christin, die haben in der Regel diese Fragen durchbuchstabiert.
Nun haben wir 3 Gäste, die ihren Berufswunsch ein bisschen ausgerichtet haben. Nach der Frage, Glaube ja oder nein, Herr Schmidt-Salomon, Sie haben sich dann zum Beispiel für das Philosophiestudium entschieden. Frau Flittner, ich weiß von Ihnen, dass es auch mal eine Phase bei Ihnen gab, wo Sie durchaus auch überlegt haben, ich habe gelesen, Priesterin zu werden. Sie haben sich dafür entschieden, Schauspielerin am Ende nun zu sein. Was ist passiert in Ihrem Leben?
Das war auch lustigerweise 19 bis 21, ungefähr diese Phase. Da habe ich angefangen, mich mit anderen Religionen zu beschäftigen, habe sehr viel auch in der esoterischen Richtung gelesen. Also meine Freunde lachen heute noch, wenn sie sich anschauen, was für Bücher ich teilweise anschleppe, weil mich einfach alles interessiert, jede Art und Weise, wie Menschen jemals versucht haben, sich das Universum zu erklären. Und abgesehen davon, dass es ja in der römisch-katholischen Kirche keine Priesterinnen gibt, von der altkatholischen habe ich erst vor ein paar Jahren erfahren, habe ich da gemerkt, dass mein Gottesbild oder Religionsbild anfing, sich so zu verändern, dass es eben sich heute da entwickelt hat, wo es jetzt ist. Es ist eben kein christliches mehr. Es ist eigentlich gar kein Bild mehr in dem Sinne. Ich habe kein Gottesbild mehr. Ich bin immer noch ein sehr religiös empfindender Mensch, aber ich bin keine Christin mehr in diesem Sinne. Aber diese Sache mit Glauben und Denken, das finde ich immer so witzig. Denn ich zum Beispiel, ich muss fast alles, was man mir in den Naturwissenschaften beigebracht hat, auch glauben. Ich habe die Beweise für mich niemals erbracht. Ich war nicht dabei, als unsere tierischen Vorfahren anfingen aufrecht zu gehen und so weiter. Ich muss das auch glauben. Also ich finde es immer so witzig, dass man da so eine riesige Diskrepanz sieht, denn man kann natürlich sagen, ja, aber das ist belegbar und das ist schlüssig und so weiter. Aber das ist ja, so sind wir Menschen. Wir glauben das, was für uns schlüssig ist. Und in 50 Jahren wird vielleicht etwas ganz anderes für uns schlüssig sein. Ne?
Woran glauben wir noch, meine Damen und Herren? Das ist unser Thema in der Lebenszeit noch bis 11:30. Und es wäre sehr schön, wenn Sie anrufen würden, wenn Sie uns schreiben würden und sich beteiligen mit Ihren Meinungen, auch mit Ihren Fragen, auch mit Ihren persönlichen Erfahrungen. Die kostenfreie Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen können, lautet 00 0800 44 64 44 64. Noch einmal 0800 44 64 44 64. Und wir haben auch eine E-Mail-Adresse, dass Sie uns schreiben können: dlf.lebenszeit@dradio.de. Und ich habe es eben schon gesagt, am besten natürlich mit Ihrer Telefonnummer, dann haben wir auch eine Chance zurückzurufen. Ganz wichtig, Frau Wartenberg, Kirche, nein, danke. So haben wir die Oberzeile genannt. Sie haben darum gebeten zu sagen, Kirche, ja bitte. Das nehme ich also gern in den Titel mit auf. Rufen Sie an, wir melden uns zurück nach den Nachrichten. Ja, und wir melden uns zurück mit der Lebenszeit, meine Damen und Herren, mit Michael Röhl am Mikrofon. Woran glauben wir noch? Das ist unser Thema heute in der Lebenszeit. Kirche, nein, danke, oder Kirche, ja, bitte. Es geht auch um die Rolle natürlich auch der Kirchen in unserem Lande. Darüber sprechen wir. Und ich stelle Ihnen vielleicht einfach nochmal unsere Gäste heute Morgen vor. Bärbel Wartenberg-Potter, sie ist evangelische Bischöfin im Sprengel-Holstein-Lübeck der nordelbisch-evangelischen lutherischen Kirche gewesen, zumindest bis diesen Sommer. Und hier im Studio sind Ann-Sophie Flittner, freie Schauspielerin, Dr. Michael Schmidt-Salomon, Philosoph und Schriftsteller, und Dr. Werner Kleine, Diplom-Theologe und Pastoralreferent in der katholischen City-Kirche in Wuppertal. Und hier vielleicht nochmal unsere kostenfreie Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen können: 00 800 44 64 44 64, und unsere E-Mail-Adresse dlf.lebenszeit@dradio.de. Und dann haben wir vor den Nachrichten viel gesprochen über Kindheit, über Jugend, auch über die Frage, welche Ausbildung mache ich, in welche Richtung gehe ich, welche Rolle spielt da vielleicht auch die Auseinandersetzung auch mit dem eigenen Glauben. Ich würde gerne mit einem Teil zumindest eines Wilhelm Busch-Gedichtes anfangen, das da lautet: Wie schad, dass ich kein Pfaffe bin, das wäre so mein Fach. Ich bummelte durchs Leben hin und dächt nicht weiter nach. Mich plagte nicht des Grübelns Qual, der dumme Seelenzwist. Ich wüsste ein für allemal, was an der Sache ist. Und weil mich denn kein Teufel stört, so schlief ich recht gesund, wär wohlgenährt und hoch verehrt und würde kugelrund. Frau Wartenberg, ist das so, wenn man denn einmal Theologie studiert hat und ist dann als Bischöfin oder vorher auch als Pfarrerin tätig, dass all die Sorgen und Fragen des Zweifelns, dass man die dann hinter sich gelassen hat?
Also das ist, wäre ja ein schönes Ergebnis, wenn das so wäre. Also ich kann nur sagen, dass bis zum heutigen Tage dies offen lassen müssen und können von Zweifeln und Fragen stellen, dass das einfach dazugehört zu einer christlichen Existenz. Und ich finde, die Menschen, die nach Gott suchen und auch auf verschiedenste Weise Begegnungen mit dem Göttlichen, dem Heiligen, das finde ich eigentlich wirklich ganz positiv in unserer Zeit. Aber wenn man Christ oder Christin ist, dann geht es nicht nur um Gott, sondern da geht es auch um den Menschen. Denn der christliche Glaube verbindet Gott und Mensch eben sehr eng. Und insofern ist es kein Gedankenspiel nur, ob ich mir Gott vorstellen kann oder ob ich glauben muss, dass die biblische Schöpfungsgeschichte so wie auf den ersten Seiten beschrieben oder ob Darwin recht hat. Also für mich ist es ganz klar, dass es eine Evolutionstheorie gibt und göttliches Wirken sich in der Evolution ausdrückt. Das ist überhaupt kein Punkt mehr für mich. Aber die Frage, ob ich Vertrauen in das Leben habe, ob ich letztlich angesichts der vielen Zerstörungen und der Kindsmissbräuche und des Werteverfalls, ob ich angesichts all dieser Erfahrungen, die junge Menschen auch heute machen, irgendwo noch ein Grundvertrauen in das Leben habe. Das interessiert mich und das hängt zusammen mit natürlich, was für eine Antwort ich auf die Gottesfrage gebe.
Herr Schmidt-Salomon, kennen Sie umgekehrt diese Zweifel auch? Sie haben vor der Sendung gesagt, Atheist ist so ein Wort, was Sie nicht so gerne hören. Nennen wir es Naturalist, dass Sie so die Frage haben, was wäre, wenn es ihn doch gibt. Kennen Sie diese Zweifel auch bei sich?
Also ich bin ein Naturalist, das heißt, ich gehe davon aus, dass wir ja in einem Universum leben, in dem es mit rechten Dingen zugeht, in dem keine Götter, keine Dämonen, keine Kobolde in die Naturgesetze eingreifen. Gäbe es irgendwelche Belege dafür, dass irgendwelche Geistwesen in Naturgesetze eingreifen, dann würde ich meine Position verwerfen und würde der entsprechenden Religion sofort beistehen, die das dann erklären kann. Aber es gibt nun überhaupt keine Evidenzen dafür. Und das ist mein Problem, das ich habe mit dem aufgeklärten Glauben. Das ist für mich wie ein verheirateter Junggeselle, ein Widerspruch in sich. Ich verstehe nicht, wie man das zusammenbringen kann. Ich verstehe nicht, woran sie wirklich noch glauben. Ja. Die aufgeklärten Christen, woran glauben die eigentlich noch? Die benutzen alles als Metapher. Jesus starb für eine Metapher, das Kreuz ist eine Metapher, die Auferstehung der Toten ist eine Metapher. Es existiert eigentlich gar kein Glaube mehr. Ich weiß manchmal gar nicht, wenn ich mit einem aufgeklärten Christen spreche, der sich dann auch wirklich in die Rolle eines aufgeklärten Christen mit viel Pathos dann bringt, wo der Unterschied ist zwischen ihm und mir. Und das würde ich gerne mal erklären, weil ich verstehe wirklich nicht, woran aufgeklärte Christen noch glauben. Die glauben nicht mehr an die Hölle, nicht mehr an den Teufel, nicht mehr an Adam und Eva. Ja, verdammt mal, an was glauben sie eigentlich noch?
Herr Kleine.
Ja, das reizt natürlich extrem zum Widerspruch, was Sie sagen, weil das Christentum selbst in sich immer ein aufklärerisches Potenzial hatte.
Ach
Sie
ja.
Sie verwechseln natürlich. Sie wissen vielleicht, dass die Christen früher selbst als Atheisten bezeichnet wurden im Urchristentum. Mhm. Der Begriff Atheismus ist in sich also schon selbstschillernd, weil man eben den Götterglauben in dem Sinne zunichte macht und an dessen Stelle den Logos, die Logik stellte. Das Christentum selber ist ohne Vernunft nicht denkbar. Und was Sie jetzt gerade gesagt haben, das alles nur noch metaphorisch zu deuten ist, beruht, glaube ich, auf einem großen Missverständnis. Denn hier dahinter steckt die große Frage, wie können wir überhaupt angemessen über die Dinge reden, welche Sprache müssen wir benutzen? Das theologische Diktum an dieser Stelle heißt, wir müssen eine symbolische Sprache verwenden. Damit ist aber nicht bloß eine bildhafte Sprache gemeint, im Sinne, das ist nur symbolisch gemeint, sondern für den Theologen ist die symbolische Sprache die Höchstform des Redens überhaupt. Unsere ganze Sprache ist ja in sich symbolisch, weil die Worte selber ja nur auf etwas hinweisen, was bezeichnet werden soll. Die Worte selber sind das ja nicht.
Ja, das klingt aber, das sind doch Lehrformeln. Was ist der Inhalt dahinter? Ich verstehe das nicht. Wie kann man glauben, wir sind eine Spezies, die vor 200.000 Jahren auf diesem Planeten entstanden ist. Wir existieren nur, weil vor 65 Millionen Jahren ein 10 Kilometer großer Asteroid auf der Erde eingeschlagen ist, sodass damals die Dinosaurier aussterben mussten und die kleinen Säuger, die es damals gab, sich weiterentwickeln konnten zu Homo sapiens. Also wir sind ein ganz zufälliges Produkt dieser Evolution. Ohne schreckliche Naturkatastrophe gäbe es uns nicht. Und vielleicht, nun glauben Sie, darf ich das gerade zu Ende führen? Jetzt glauben Sie tatsächlich, dass es einen Gott gibt, der ausgerechnet dieser zufällig entstandenen Affenart auf einem kleinen Staubkorn im Weltall so zugetan ist, dass er gewissermaßen sich auch noch in dieser Affenart inkarniert und sich noch von der historischen Besatzungsmacht hinrichten lässt. Das ist doch komisch.
Ja. Aber so sicher Frau ist man sich doch bis heute nicht mit diesem Asteroid.
Doch, da ist man
sicher. Ich würde gerne auch was dazu sagen.
Sie können den in Mexiko, den Einschlag können Sie sich angucken.
Also, ich stehe jetzt, Frau Wartenberg, vor der kleinen Herausforderung, dass wir in der Telefonleitung auch schon vor Hebendanz haben, die gerne was sagen möchte und dass Sie natürlich auch zu Wort kommen müssen. Vielleicht an dieser Stelle. Wir werden die Frage nach Gott heute nicht geklärt bekommen. Ich glaube, da kann ich relativ klar beantworten. Insofern würde ich sagen, Frau Wartenberg, Sie sagen gerne noch was dazu und dann versuchen wir erstmal auch die Hörerin zu Wort kommen zu lassen. Frau Wartenberg.
Ja, ich möchte sagen, Herr Schmidt-Salomon, können Sie sich nicht vorstellen, dass ein göttlicher Wille in diesen Naturgesetzen sich ausspricht? Und zwar im Sinne einer tatsächlichen Verantwortlichkeit für das Ganze. Und dass es darum geht, in den Zufälligkeiten das zu finden, was Gott will, nämlich das Gute für die Menschen und für die Schöpfung und das Wahre und dass darin sich göttliche Präsenz zeigt. Also Sie brauchen ja nicht an einen Mechaniker denken, der das zusammenbaut, sondern eine wirkliche Kraft, die in den Menschen auch Dinge bewegt. Und wenn ich zum Beispiel sage zu einem Menschen, den ich liebe, ich lege dir mein Herz zu Füßen, dann wird ein Naturwissenschaftler sagen, das ist doch Quatsch. Aber das ist nicht Quatsch, sondern das ist eine reale Situation, in der eine starke emotionale Empfindung ausgedrückt wird, die wahr ist. Und nur so können wir auch über Gottes Wirklichkeit sprechen.
So, Frau Hindanz, ich hoffe, Sie sind noch in der Leitung. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ich bin noch da. Sie rufen aus Leipzig an, sehe ich hier, sind 36 Jahre alt, damit wir auch ein bisschen einschätzen können, wie Ihr Hintergrund ist. Erzählen Sie mal, woran glauben Sie? Was ist Ihnen wichtig?
Ja, also ich möchte dazu sagen, dass ich im Prinzip glaubensfrei sozusagen aufgewachsen bin, noch vor dem Mauerfall. Ich war 17, als dann die Wende kam. Und wir hatten also eine völlig, sag ich mal, naturwissenschaftliche Weltanschauung zu Hause. Und Gott hat bei uns keine Rolle gespielt. Wir haben trotzdem natürlich Ostern und Weihnachten Geschenke bekommen, aber wir haben uns nie mit dem Jesuskind oder der ganzen Geschichte beschäftigt. Und ich habe dann Mitte, Ende der 90er meinen Mann kennengelernt, der aus den alten Bundesländern, aus Nürnberg nach Leipzig gekommen ist. Er kommt aus einer katholischen Familie und natürlich gab es am Anfang große Reibungen. Die Reibungen gibt es auch jetzt immer noch. Und dann habe ich aber gesagt, okay, ich liebe diesen Mann. Ich muss mich jetzt einfach auch mit seinem Glauben auseinandersetzen und habe begonnen, die ganze Sache ja also einfach zu hinterfragen, mich zu informieren, katechetische Seminare zu besuchen und so weiter, um mir so ein Urteil bilden zu können. Da ich natürlich auch vorher und auch immer noch von der naturwissenschaftlichen Evolutionstheorie überzeugt bin. Und ich glaube aber, es existiert beides. Miteinander und nebeneinander und auch durcheinander. Ich würde heutzutage, jetzt wo ich den Glauben gelernt und ich sage bewusst gelernt habe, niemals sagen, die ganze Evolutionstheorie ist Quatsch. Ich glaube jetzt an was völlig anderes, sondern es wird dadurch ergänzt. Und diese Ergänzung also hat große Werte in meinem Leben, macht große Werte in meinem Leben aus. Ich bin auch in der Lage, meinen Kindern zu vermitteln, dass es Dinosaurier gab und so weiter. Dinos sind bei den kleinen Kindern ein großes Thema und da muss man natürlich die ganze Erdzeitgeschichte drumherum stricken. Aber der Gottesglaube, den ich jetzt auch gemeinsam mit meinem Mann den Kindern vermittle, den wir auch leben, tagtäglich leben, zu Hause, der ist uns ganz wichtig und der ist sozusagen zusätzlich da.
Mhm.
Ja.
Frau Hemdanz, herzlichen Dank, dass Sie uns das auch geschildert haben und wir wünschen Ihnen alles Gute, auch schöne Weihnachtstage jetzt schon an dieser Stelle. Ich würde gerne Manfred Wagner begrüßen, der auch in der Leitung wartet. Guten Morgen, Herr Wagner.
Ja, guten Morgen.
Sie rufen aus Templin an, 72 Jahre alt. Wie ist Ihre Erfahrung mit dem Thema Glauben?
Ja, meine Erfahrung ist ausgehend von einer katholischen Erziehung und einem Geologiestudium danach. Und während des Praktikums habe ich dann selbst eine ausgestorbene Tierart entdeckt. Das hat mich schon zur Freude und zum Nachdenken angeregt. Und ich muss sagen, sind wir doch einfach bescheiden als Art und sehen wir uns als das vorläufige Endprodukt der Evolution mit weitestgehender Selbstbewusstheit, aber beschränkter Erkenntnisfähigkeit. Und wenn ich so bescheiden bin, dann brauche ich mir nichts drüber zu konstruieren und nichts daneben, denn es gab vor dem Gott schon x Götter in der Antike und es gibt gegenwärtig auch so und so viele Religionen, also etwa 5, die schlagen sich, wenn es dahin kommt, gegenseitig die Köpfe ein. Ich muss sagen, in aller Bescheidenheit gehen wir damit um, dass wir sagen, es bleiben immer Fragen. Und was nach uns kommt, wir schaffen es ja pro Tag 150 Arten aussterben zu lassen. Ist das vielleicht im Sinne der Bewahrung der Schöpfung? Also da kann mir doch keiner was erzählen.
Herr Wagner, auch herzlichen Dank an Sie, dass Sie angerufen haben. Nun haben wir zwei ganz unterschiedliche Stimmen auch gehört, die deutlich machen, wie sich die Zeiten verändert haben, zu einem in der ehemaligen DDR, aber natürlich auch im Umgang mit dem Thema Glaube. Herr Kleine, Sie sind in der City Pastoral tätig, in Wuppertal. Welche Rolle spielt Kirche, welche Rolle spielt Glauben heute noch in unserer Gesellschaft, wenn wir jetzt auch mal etwas die gesellschaftliche Ebene mit ins Spiel bringen?
Ja. Also die beiden Hörerbeiträge gerade können da pass pro toto stehen. Sie stehen sehr stellvertretend für die unterschiedlichen Ausrichtungen, die mir auch in meiner Arbeit begegnen. In meiner Arbeit gehe ich ja raus auf die Straßen und Plätze Wuppertals, um dort die katholische Kirche zu repräsentieren, ansprechbar zu sein. Und genau diese beiden Richtungen kommen natürlich sehr häufig vor. Und ich gebe gerne zu, dass beide Sichtweisen etwas für sich tragen. Es ist dann eine Entscheidungsfrage, die der Mensch für sich selber stellen muss. Welches Modell erklärt mir besser die Welt so, wie sie ist? Ich kann die Welt natürlich verstehen und auch so akzeptieren, ohne an Gott zu glauben. Ich persönlich gebe mich nicht damit zufrieden, einfach zu sagen, es ist ein Zufallsprodukt und da ist mal alles irgendwie entstanden, sondern für mich ist die Welt zu vernünftig, zu verstandesmäßig erfassbar, als dass das alles zufällig sein könnte. Wir wissen heute, in Zeiten, wo wir in der Physik die Quantentheorie haben, dass es diese absoluten Sicherheiten ja gar nicht mehr gibt. Ein Physiker kann heute nicht mehr sagen, wo befindet sich das Elektron, das zu diesem Atom gehört gerade. Ist es gerade hier in Köln oder ist es gerade in New York? Wir reden von Wahrscheinlichkeiten. Und wenn ich eine Wahrscheinlichkeitsrechnung aufmache und sage, ist diese Welt so, wie sie ist, tatsächlich Produkt eines Zufalls, dann sind für mich die Wahrscheinlichkeiten so gering, dass es für mich persönlich vernünftiger ist, an einen Gott zu glauben, als nicht an einen Gott zu glauben. Ich kann in dieser Welt ohne Gott leben. Ich glaube auch, dass man in dieser Welt ohne Gott glücklich leben kann. Da gibt es mannigfaltige Beispiele für. Es gibt reichlich Beispiele dafür, dass man in dieser Welt gottgläubig unglücklich werden kann. Das alles ist nicht das entscheidende Datum, sondern für mich ist der Punkt, die Frage, was ist vernünftiger zu glauben? Was gibt mehr Sinn in dieser Welt mit Gott oder ohne Gott? Mhm.
Frau Wartenberg, nun habe ich zu Beginn der Sendung gesagt, ich habe mich bezogen auf einen Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung, dass es über 60% der Deutschen gibt, die über diese religiösen Themen, auch die Fragen, die Herr Kleine gerade genannt hat, nachdenken und sicherlich natürlich auf der Suche sind, auch nach einer Antwort. Wie schätzen Sie die Situation heute in Deutschland ein? Die Situation der Kirchen einerseits, aber auch die Situation, wenn es um die Frage nach einer Antwort auf die Glaubensfrage geht?
Ich glaube, dass wir als Kirchen uns viel mehr Mühe geben müssen, diesen Menschen ins Gespräch zu kommen und uns auch öffentlich dazu zu äußern. Deshalb nehme ich auch an dieser Diskussion teil. Rechenschaft abzulegen, warum wir denn zu dieser so altmodischen Sorte von Menschen gehören sozusagen. Und aber die Kirchen sind auch heute, gerade in dieser Advents- und Weihnachtszeit, ja ein Ort, an dem ganz viele Menschen hinkommen und mit ihren Wunden, mit ihren Sehnsüchten, mit ihren Schmerzen nach Heilung suchen, nach etwas Ganzem, nach etwas, was diesem gebrochenen Leben oft Sinn gibt. Und da ist die Kirche eine Gemeinschaft, die miteinander unterwegs ist, Christen und Christinnen, die versuchen, ich möchte es nochmal sagen, Gott und die Menschen zu lieben. Und mir wäre es auch recht, wenn wir von diesem Gedankenkonstruktion mal auf eine andere Ebene wechseln könnten, nämlich das Erfahrungswissen. Also wann und wie begegnet den Menschen denn Gott im Leben, wenn sie Erfahrungen machen, dass sie gehalten, getröstet werden? Können wir denn wirklich annehmen, dass atheistische Orientierung uns vor Verzweiflung, Depression und Lebenskrise retten würden? Also ich glaube, dass die Gemeinschaftserfahrung und auch die kritische Miteinanderbefragung der Traditionen in der Kirche unabdingbar in unsere Welt dazugehört, die so viele Werte inzwischen in die Beliebigkeit gegeben hat. Und ich möchte auch fragen, für mich war das wichtig, gedanklich bin ich oft gar nicht so weitergekommen mit der Gottesfrage, aber ich habe erlebt, dass mein Leben geheilt wurde und getragen worden ist. Und da habe ich eine andere Spur der göttlichen Gegenwart erlebt.
Nun geht es ja in unserer Sendung auch darum, Sie haben das Stichwort Erfahrungswissen angesprochen, welche Erfahrungen geben wir auch weiter? Welche Erfahrungen haben wir von den vorhergehenden Generationen bekommen? Und was geben wir auch weiter, auch bei all dem Zweifel und all dem Suchen? Und wir haben ja auch hier Väter und Mütter sitzen, Frau Flittner. Wie sieht das aus? Sie haben eine kleine Tochter. Sie haben uns eben erzählt, wie schwierig auch die Auseinandersetzung war und ist für Sie mit dem Thema Glaube, Kirche. Wo stehen Sie heute und welches Erfahrungswissen können Sie weitergeben?
Das ist sehr schwierig für mich, weil für mich der, ich habe ja keinen Namen mehr dafür, also ich sage für mich immer die Ursache sozusagen. Die Ursache ist für mich mittlerweile etwas so Abstraktes geworden. Also ich glaube, das könnte ich so einem Kind überhaupt nicht vermitteln. Also für Kinder braucht man ja nun wirklich eine sehr bildhafte Sprache. Und bei uns ist es so, der Vater meines Kindes ist sehr katholisch. Auch seine Familie ist sehr katholisch. Also ich habe da gerade mit zwei Familien zu kämpfen, die nicht begreifen, warum ich dieses Kind nicht taufen lassen will. Und ich sage immer, man lässt doch auch niemanden, ohne zu wissen, wo er da mitmacht, in irgendeinen Verein eintreten. Also das ist für mich etwas, ein Glaube oder eine Religion, für die man sich nicht bewusst entscheidet, ist für mich nichts wert. Und ich habe dem Vater meines Kindes gesagt, nehmen Sie mit in die Kirche, dass sie das kennenlernt. Sie soll das gerne alles sehen, sie soll Fragen stellen. Wenn sie mit 5 sagt, tauft mich bitte, werden wir das machen. Wenn sie mit 11 sagt, ich will das nicht mehr, werde ich da mitmachen. Wenn sie mit 16 sagt, ich gehe zu den Krishnas oder ich werde Atheistin, ist alles in Ordnung, solange ich das Gefühl habe, dass sie sich damit auseinandergesetzt hat und das wirklich aus einer tiefen Überzeugung heraus tun kann. Aber wie ich zum Beispiel auch in den nächsten Jahren, in denen sie ja noch klein sein wird, die christlichen Feste begehen soll, das ist für mich ganz schwierig, weil ich ein großes Problem habe mit den sogenannten Feiertagschristen oder mit Leuten, die gar keine Christen sind und trotzdem einfach Weihnachten so schön finden und das Kerzenlicht und die Geschenke.
Wie machen Sie es mit Weihnachten? Ja, wird es einen Tannenbaum geben? Wird es eine Krippe geben?
Nein, also ich bin gegen das Abschlagen von Bäumen. Da kriege ich jedes Mal einen Zustand. Das ist auch tatsächlich ein Ergebnis meiner Religiosität. Ich gehe auch nicht in den Zoo und solche Geschichten. Achtung vor dem Leben, das ist für mich sehr wichtig. Und jetzt fahren wir eben mit meinen Eltern mit, weil das eben auch noch so die Tradition ist. Aber ich habe eben Schwierigkeiten damit, ein Fest zu begehen, was anderen Leuten was ganz Bestimmtes bedeutet und mir eben nicht mehr, weil ich habe Respekt vor anderen Religionen. Das ist
für mich, Herr Schmidt-Salomon, Sie sind auch Vater. Ich glaube, 8 und 17 Jahre alt sind Ihre Kinder.
18 und 7.
18 und 7, kleiner, genau, Zahlenverdreher drin. Wie machen Sie es? Gibt es auch die Freiheit bei Ihnen, dass Ihre Kinder das für sich selbst entdecken können? Also könnte eines der beiden Kinder irgendwann mal Theologie studieren? Wäre das möglich?
Natürlich. Also dieses Recht auf Selbstbestimmung ist ja hart erkämpft worden in der Geschichte. Und ich möchte, weil wir eben auch kurz über Werte gesprochen haben, daran erinnern, dass das wesentlich erkämpft worden ist gegen die Religion und nicht von den Religionen. Die meisten sogenannten christlichen Werte, die wir heute als christliche Werte feiern, sind Werte, die von Deisten, von Agnostikern, von Freimaurern in die Welt gebracht worden sind, wie Thomas Paine und Jefferson, die amerikanischen Gründerväter, die das Konzept der Demokratie ist ein heidnisches Konzept gewesen. Das Christentum hat über Jahrtausend verhindert, dass diese Werte in die Welt kommen. So, das war nochmal wichtig, um das zu sagen. Also diese Werte gibt es eben losgelöst vom Christentum und wir können da wunderbar ansetzen und ich kann Frau Flittner auch beruhigen. Also auch da hat das Christentum eigentlich nicht die Sache erfunden. Fast jede europäische Kultur hatte dieses Mittwinterfest. Bei den Römern war zum Beispiel Sol Invictus, der unbesiegbare Sonnengott, hatte am 25. Dezember seinen Geburtstag gehabt. Da hat das Christentum sich nur aufgesetzt, hat quasi aufgesattelt.
Ja, da müssen wir jetzt ganz
und der Mithraskult, das sind ja alles Dinge, die das Christentum übernommen hat, hat überall so ein klein bisschen geklaut, das Christentum. Insofern können Sie auch als Heiden das schön feiern. Warum kein schlechtes Gewissen dabei
sein? Ich würde ganz gerne nach Bad Herrenalb schalten, denn dort ist Angelika Simon. Guten Morgen, Frau Simon.
Guten Tag.
66 Jahre alt. Was ist Ihr Erfahrungshorizont mit Blick auf das Thema Glauben?
Ja, also erstmal muss ich sagen, finde ich das sehr gut, dass Sie das jetzt so noch einmal vor Weihnachten ansprechen. Also ich habe selbst sehr viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich habe Psychologie studiert und fakultativ evangelische Theologie in Berlin damals bei Helmut Gollwitzer und bin eigentlich auch dem christlichen Glauben treu geblieben, obwohl ich durch schwere Krisen durchgegangen bin. Jetzt ist das aber so, dass meine Tochter und auch meine Enkeltochter, die Enkeltochter ist 17, wird jetzt 18, 12. Klasse, dass die jetzt gar nicht religiös sind. Und mein Anliegen ist, wie kann man das jetzt Menschen vermitteln, die gar nicht religiös sind? Und ich finde, dass das auch geht. Also es geht dann indirekt, wenn man so will. Also zum Beispiel, indem man treu ist den Kindern gegenüber und indem man mit ihnen mitdenkt und mithandelt, wenn möglich, also wenn es überhaupt möglich ist. Sie leben ja in Berlin. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Also nicht so ganz direkt geht das, aber indirekt geht's. Und meine Tochter, meine Enkeltochter tolerieren auch, dass ich am christlichen Glauben hänge. Gehöre ich nicht nur zur evangelischen Kirche, sondern ich finde auch die katholische Kirche gut. Ich muss es einfach mal so sagen, ja. Ich kriege vom Bildungswerk in Karlsruhe immer die Einladungen zugeschickt und nehme an Veranstaltungen der katholischen Kirche, des Roncalli-Forums teil. Also ich finde da auch viele Elemente, die mir sehr gut gefallen. Ich weiß, dass ich nicht katholisch bin. Ich weiß auch, dass ich nicht zur Kommunion gehe. Das ist in Ordnung, aber vieles ist da. Kultus und Ritus, ich sag das mal so, das mir auch in der katholischen Kirche gefällt.
Frau Simon, Sie haben was angesprochen, was natürlich auch für die Generation insgesamt gilt. Wir haben beides. Auf der einen Seite natürlich Eltern, die durchaus noch christlich geprägt sind und die Kinder, die sich abwenden. Wir haben Eltern, die mit Glauben gar nicht so viel anfangen können, wo die Kinder auch in die andere Richtung auch gehen. Herr Kleiner, aus Ihrer Sicht, was ist ein guter Umgang? Wir haben eben gehört, ganz viel Toleranz ist ein oder vielleicht der Königsweg.
Wir haben vorhin ja schon mehrfach auch den Zusammenhang zwischen Religion und Gewalt gehabt. Ich persönlich bin A, der Überzeugung, dass Religion jede Weltanschauung natürlich für sich in Anspruch nimmt, einen Königsweg zu haben. Es ist allerdings fatal, wenn man glaubt, diese Weltanschauung einem anderen mit Gewalt überdrücken zu wollen. Ich will nicht verhehlen, dass es im Laufe der Geschichte in jeder Sicht so passiert ist, übrigens auch von den nicht-religiösen Richtungen. Es ist kein Problem der Religion in sich, sondern wir kennen dieses Phänomen ja auch eben aus anderen Weltanschauungen heraus. Wenn ich etwa an den Kommunismus denke, der ist nicht ganz gewaltfrei
gewesen. Das war eine politische Religion, da haben Sie vollkommen recht.
Von daher ist das keine Frage. Aber die Frage, die Sie jetzt auch hier anschneiden, die auch die Hörerin gerade angeschnitten hat, wir haben sicherlich noch an keinem Punkt der Weltgeschichte vor so einem Phänomen gestanden, dass zwischen den Generationen da oft eine Sprachlosigkeit herrscht an dieser Stelle. Und diese Sprachlosigkeit aufzulösen, funktioniert heute eben nicht mehr, dass man einfach weitergibt und erzählt und einfach so hineinwächst, sondern heute müssen wir andere Plausibilitäten herstellen. Die Bischöfin hat es vorhin auch schon mal angesprochen. Wir müssen heute glaubwürdig erklären, was bedeutet der Glaube.
Und woran wir glauben und was dieser Glaube möglicherweise bedeutet, meine Damen und Herren, da werden wir nach den Nachrichten noch Zeit haben, bis 11:30 die Sendung Lebenszeit im Deutschlandfunk. Und Sie können sich gerne weiter beteiligen, können anrufen. Die kostenfreie Telefonnummer lautet 00 800 4464 4464, und wir haben auch eine E-Mail-Adresse, falls Sie uns schreiben wollen, dlf.lebenszeit@dradio.de. Bis nach den Nachrichten.
Deutschlandfunk, Journal am Vormittag.
Mit der letzten halben Stunde der Sendung Lebenszeit, meine Damen und Herren, zu der Sie Michael Röhl begrüßt. Kirchen, ein Danke. Woran glauben wir noch? Das ist die Frage heute, mit der wir uns in dieser Sendung kurz vor Weihnachten auseinandersetzen. Und ich nenne Ihnen gerne noch, falls Sie jetzt erst zugeschaltet haben, meine Gäste heute Morgen hier im Studio sind Dr. Werner Kleine, er ist Diplom-Theologe und Pastoralreferent aus Wuppertal, Dr. Michael Schmidt-Salomon, Philosoph und Schriftsteller, und Ann-Sophie Flittner, freie Schauspielerin, und aus Hamburg zugeschaltet ist Bärbel Wartenberg-Potter, bis in diesen Sommer evangelische Bischöfin im Sprengel Holstein-Lübeck. Und noch einmal unsere kostenfreie Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen können: 00 800 44 64 44 64, und unsere E-Mail-Anschrift dlf.lebenszeit@dradio.de. Und Sie haben vielfachst geschrieben, wir bekommen sehr, sehr, sehr viele Mails, und vielleicht kann ich einfach mal ein paar auch in diese Sendung mit einbauen. Es hat hier geschrieben zum Beispiel Herr Gutowski, und er sagt, die Kirchen versuchen, Gott dingfest zu machen, ihn einzubauen in ihre jeweiligen Lebensgebrauchsanweisungen und Moralvorstellungen, und sie maßen sich auch noch an, Gottes Sprachrohr oder gar die Stellvertreter auf Erden zu sein. Ist das heute eine Tendenz, Frau Wartenberg, die man erkennt, so diese Distanz einerseits zum Thema Kirche und auf der anderen Seite aber doch die Vorstellung, dass man mit dem Thema Glauben etwas für sich anfangen kann?
Ja, also ich sag mal, diese Anklagen und auch Beschimpfungen des Christentums und der Kirche, das ist ja auch ein Stück dem Zeitgeist geschuldet. Ich höre das und ich nehme es auch ernst, aber es ist auch einfach etwas, was relativ leicht passieren kann. Und ich möchte sagen, weil wir jetzt ja auf das Weihnachtsfest zugehen, wissen Sie, noch einmal, die denkerische Lösung der Gottesfrage, das ist nur eine Möglichkeit. Das Weihnachtsfest ist ein Fest, das uns sagen will, da war ein Kind und heute kümmert euch um die Kinder heute. Was ist uns noch heilig in unserer Situation, in unserem Leben? Und ich frage mich manchmal, ist uns eigentlich noch ein Leben, ein Kind, ein Weihnachtsfest, ist uns daran etwas heilig, was uns dann motiviert, im Alltagsleben auch die Heiligkeit des Lebens zu schützen? Das ist für mich die Schlüsselfrage.
Geschrieben hat auch Detlef Bothe, und er hat es mit einem jüdischen Sprichwort gemacht, Herr Kleine, mit dem Sie vielleicht etwas anfangen können. Gott ist da, wo man ihn einlässt.
Gott wird da wahrgenommen, wo man ihn einlässt. Ich glaube natürlich, dass Gott überall da ist, aber es ist sicherlich eine Frage der Wahrnehmung, ob ich meine Sinne schärfe, auch das dritte Auge schärfe, Gott in dieser Welt wahrzunehmen. Es ist nicht so, dass man Gottes Begegnungen einfach herbeiführen könnte, aber er ist erkennbar.
Die nächste Frage geht vielleicht, Herr Schmidt-Salomon, ein bisschen witzig gemeint an den ehemaligen Kirchenmusiker. Hier heißt es, ich bin oft in der Kirche, weil ich Kirchenmusik mache. Fast jedes Mal bin ich erschrocken, was für einen Blödsinn da geredet wird. Aber das ist auch natürlich eine Frage der Sprache. Wir haben eben auch viel über Symbolik gehört. Wie erleben Sie Kirche heute auch von außen betrachtet? Findet sie die Sprache der Zeit, selbst wenn sie vielleicht von der inneren Auffassung her nicht übereinstimmen würden?
Ja, also die Kirche oder die Kirchen sind ja keine Monolithen. Da gibt's ganz, ganz unterschiedliche Menschen. Also wir hatten ja ganz am Anfang auch eine Frau, deren Mann auch Theologe ist und der nicht an nichts mehr glaubt. Das gibt es in beiden Kirchen ganz, ganz stark. Also Theologen, Priester, die an nichts glauben, die mir immer wieder schreiben, was habe ich dieses Ferkelbuch geliebt oder das Manifest des evolutionären Humanismus. Die sagen, ich bin zwar jetzt in der Kirche, ich darf das nicht offiziell sagen, aber ich bin voll ihrer Meinung. Die gibt es. Und dann gibt es aber diejenigen, die richtig fundamentalistisch glauben. Und dann gibt's diejenigen, die so ein Mittelding irgendwie versuchen. Und was ich feststellen kann in den letzten Jahren, und das kann man nicht nur hier in Deutschland feststellen, sondern, glaube ich, weltweit, es gibt einen Trend hin zu einem konsequenteren Denken und Handeln in Bezug auf Religion. Das heißt, die Menschen glauben entweder konsequenter oder sie lehnen den Glauben konsequenter ab. Und da habe ich die große Gefahr. Mein Problem ist doch nicht Herr Dr. Kleine oder Frau Wartenberg-Potter. Wir können uns auf die Menschenrechte verständigen, wir können uns auf eine Streitkultur der Aufklärung verständigen, aber das Phänomen der Religion und was es so gefährlich macht und warum ich mich überhaupt mit dem Thema auseinandersetze, ist doch, dass die Fundamentalisten weltweit zulegen. Und je liberaler eine Kirche ist, desto eher verliert sie ihre Anhänger. Und das ist ein Phänomen, das wir wirklich sorgsam beobachten müssen. Denn es ist nicht nur einfach eine Frage, ach, wie fühle ich mich dabei, an Gott zu glauben oder nicht. Es geht hier tatsächlich um die Frage, gehen wir nicht vielleicht in Richtung auf ein Jahrhundert der weltweiten Religionskriege zu?
Die Wirkungsgeschichte, das ist wichtig und da stimme ich völlig mit Ihnen überein. Aber Sie haben ein Verständnis von Glauben, das für Wahrhalten bedeutet. Und das ist ein viel zu enges Verständnis, weil im biblischen Befund heißt das Wort Glauben Vertrauen. Und Glauben, also in dem Sinne, dass man sich auf etwas verlässt, auch was nicht wissenschaftlich zu beweisen ist. Es ist ein Grundvertrauen. Und wir müssen uns heute mit den Menschen, auch in anderen Religionen, zusammenschließen, die für diese wahren Grundlagen in ihrem jeweiligen Glauben auch eintreten. Auch in den christlichen Kirchen, natürlich. Und der Fundamentalismus, der übrigens nicht nur in den Religionen, sondern der eben auch unter den Freigeistern und auch in den Ideologien vorhanden ist. Der Fundamentalismus hat diese Unbeweglichkeit und Einschränkung der Erfahrungsmöglichkeiten und des Erfahrungswissens. Und da gebe ich Ihnen recht, Herr Schmidt-Salomon. Aber gerade weil es um die Kinder geht, und da möchte ich nochmal auf das Eingangszitierte hier auch von Frau Flittner, ich finde es außerordentlich wichtig, dass man gerade Kinder in diese Möglichkeit des unter einen großen Schutzmantel Gottes zu gehen eröffnet und es ihnen nicht überlässt, in der Wildnis herumzuirren, der alles ist möglich. Also das ist für mich wichtig, und wenn Sie ein Kinderbuch schreiben, das Kindern sagen will, ihr braucht nicht an Gott glauben, Gott gibt es gar nicht, dann sind Sie ja ein sehr missionarischer Atheist.
Ach nu.
Ja,
Vielleicht müsste man...
Also Sie müssen davon ausgehen, es gibt tausende von religiösen Kinderbibeln, denen wirklich schreckliche Dinge stehen, und es gibt ein Buch, das es ein bisschen lustig macht. Ich finde es toll, dass es eben nicht auf den Index gekommen ist und dass jetzt Kinder wirklich in Deutschland das Recht haben, auch über Religion zu lachen. Das finde ich einen ganz wichtigen Beitrag zur Freiheit.
Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, Herr Schmidt-Salomon hat ein Kinderbuch geschrieben, illustriert, Wo bitte geht zu Gott, fragte das kleine Ferkel mit dem Ergebnis, dass am Ende es besser leben lässt, wenn es ohne Gott geschieht. Ich würde gern Norbert Lang begrüßen, unseren nächsten Hörer, der aus Langenfeld anruft, 52 Jahre alt ist. Guten Morgen, Herr Langenfeld.
Guten Morgen.
Herr Lang, Entschuldigung.
Ja, ist ja schon wieder viel gesagt worden. Im Prinzip merkt man ja eigentlich, wo das Ganze dran krankt. Jeder hat einen Glauben und jeder glaubt, sein Glauben ist der richtige und versucht dem Gegenüber sitzenden oder Stehenden davon zu überzeugen, dass sein Glaube der richtige ist. Warum kann man nicht einfach sagen, wir nehmen die Geschichte, die uns nahegelegt wurde von Gott und von Jesus, und machen das Beste daraus? Also ich bin aus der Kirche ausgetreten aus Überzeugung, weil ich gesehen habe, dass 91 ein Krieg angezettelt wurde und der Papst noch für den Frieden gebetet hat, und zwei Tage später brach der Krieg aus. So, da habe ich also Probleme mit dem Bodenpersonal. Aber ich bin weiterhin gläubig und versuche auch mit Islamisten und mit evangelischen Leuten gut klarzukommen.
Ich meine, das gehört ja auch, Herr Kleine, noch mit dazu. Danke erstmal auch, Herr Lang, dass Sie angerufen haben, dass wir natürlich alleine durch viele Migrantenhintergründe natürlich auch wesentlich, in Anführungszeichen, religiös breiter aufgestellt sind in Deutschland. Das heißt, der muslimische Glaube gehört heute natürlich auch mit in den Erfahrungshorizont mit Blick auf Globalisierung. Wir haben es eben auch bei Frau Flittner gehört, spielen viele andere Weltreligionen ja heute auch in Deutschland auch eine Rolle. Ist das eine Erfahrung, die Sie vor Ort auf der Straße auch im Gespräch machen, dass jeder versucht natürlich heute aus dem, was er an religiösen Erfahrungen für sich hat, das herauszufiltern, was zu ihm passt?
Es gibt zwei Bewegungen. Die eine Bewegung ist, dass wir heute das Phänomen dieses Eklektizismus haben, dass jeder versucht, sich aus den Religionen das Schönste, Beste, vermeintlich Wahrste herauszusuchen und sich dann selber ein eigenes religiöses Haus zu bauen. Das Bild, das ich da häufig verwende, um Leuten klarzumachen, was da passiert ist, wir haben 5, 6, 7 Stühle im Raum stehen. Der eine Stuhl ist Islam, der andere ist katholisch, der andere evangelisch, Jude, Atheist. Man kann immer nur auf einem Stuhl sitzen. Wenn man sich aus jedem versucht, das Beste herauszusuchen, sitzt man auf keinem der Stühle richtig und fällt letzten Endes auf die
Erde. Frau Flittner, würden Sie das bestätigen? Weil ich habe Sie ja so erlebt und Sie haben sich auch so dargestellt, dass für Sie dieses Suchen, dieses Nachlesen, dieses Forschen auch in anderen Weltreligionen ganz, ganz wichtig ist.
Ja, das finde ich wichtig, denn ich finde, dass Religiosität eine Suche ist. Ich finde, das ist etwas, was niemals irgendwo aufhört und wo man niemals eine letzte Antwort finden wird. Aber ich muss jetzt unbedingt zu dieser Gewaltgeschichte noch etwas sagen. Also ich finde das so merkwürdig, auch dieser Mr. Dawkins und wie sie alle jetzt plötzlich schreien, oh Gott, Religionen sind so gefährlich, deswegen werden Kriege geführt. Menschen führen Kriege und die suchen sich einfach jedes Mal einen anderen Grund und man kann doch nicht das Symptom für die Ursache halten. Und ich sage, religiöse Menschen führen gar keine Kriege. Also diese Leute, die da gewalttätig sind, die sind nach meiner Auffassung nicht religiös. In dem Moment, wo ich religiös bin, kann ich nicht gewalttätig sein.
Sie können doch Osama Bin Laden nicht absprechen, dass es ein religiöser Mensch ist.
Nein, ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass
Sie, weil Sie eine bestimmte Definition von Religion benutzen. Ja? Das Problem ist ja, dass Ihre Definition von Religion nicht die weltweit geteilte ist, sondern dass wir hier in einer Insel der Unseligen gewissermaßen leben, dass selbst die religiösen Menschen ja doch sehr aufgeklärt sind. Das gilt aber für die meisten Menschen auf der Welt nicht. Das ist nun mal so. Das Christentum in Europa ist durch die Domteurschule der Aufklärung gegangen, ist gezähmt worden sozusagen, aber das gilt für andere Religionen nicht. Und da kann man auch nicht gut mit denen auskommen. Herr Lange sagte, er würde mit den Islamisten versucht, auszukommen. Das ist eine ganz, ganz schwierige... Er meint Muslime wahrscheinlich. Aber das Problem ist ja, dass es eben sehr viele Militante in dieser Richtung gibt. Was mich ein bisschen gestört hat bei dieser ganzen Diskussion ist, wir reden dauernd über die Weltreligion und da findet man Antworten. Man findet die verdammt mal auch in der Philosophie. Wir haben Humanismus und Aufklärung und wir haben eine Gruppe in Deutschland, die konfessionsfreien Menschen, die mittlerweile die größte Gruppe sind. Es gibt mehr konfessionsfreie Menschen als Mitglieder beispielsweise der katholischen Kirche.
Wobei das nicht alles Humanisten
ja,
sind.
Ja, ne? Aber das Interessante ist, die homogenste Gruppe in Deutschland sind nicht etwa die katholischen Kirchenmitglieder oder die evangelischen Kirchenmitglieder, die sind sich in ganz vielen Dingen uneinig. Die homogenste Gruppe in Deutschland sind die konfessionsfreien Menschen. Die vertreten die Menschenrechte, die vertreten die Prinzipien des naturalistischen Denkens.
Aber die kriegen sie als Gruppe doch gar nicht gefasst.
Doch, die kriegen sie viel besser gefasst. Das einzige Problem ist...
Die treten als Gruppe doch gar nicht auf.
Jetzt ist gerade eine Institution gegründet worden, nämlich der Koordinierungsrat säkularer Organisationen. Und der wird versuchen, dieses Drittel der Bevölkerung, das bisher kein Mitspracherecht hat, das nicht in den Rundfunkräten sitzt und so weiter, zu vertreten. Und dann wird sich hier in dieser Gesellschaft sicherlich auch was ändern, denn dann hat man nicht automatisch einen Vorteil, wenn man sagt, ich bin Christ.
Ich habe da noch eine Frage an Sie, Herr Schmidt-Salomon. Wie begründen Sie, dass Menschen dann solidarisch und altruistisch handeln? Also für mich ist der christliche Glaube und besonders das Verständnis, dass jeder Mensch ein Ebenbild Gottes ist, eine begründende Kraft dafür, dass wir uns für die Schwachen, die Behinderten, für unsere Mitmenschen, für Gerechtigkeit in der einen Welt einsetzen. Und das ist ein sehr mühseliges und auch frustrierendes Geschäft. Und man fragt sich manchmal, warum soll ich das überhaupt machen? Und ich glaube, dass man ohne eine feste Verankerung in einem Gottvertrauen auf dieser Strecke sehr schnell müde wird. Und ich frage Sie mal, was ist Ihnen da heilig? Oder wie begründen Sie Ihre Mitmenschlichkeit und besonders auch die zu den Schwachen leben? Mhm. Und woher nehmen Sie dann auch auf den Durststrecken des Lebens die Kraft?
Frau Wartenberg-Potter, Entschuldigung. Ich würde ganz gerne noch ein Zitat draufsetzen von Herrn Schmidt-Salomon. So rum ist es richtig. Aus Ihrem Buch, Leben lässt sich definieren als ein auf dem Prinzip Eigennutz basierender Prozess. Mhm. Wie passt das mit dem zusammen, Das ist Frau Wagenberg gesagt hat.
Ja, das ist ein biologisches Prinzip. Und wir Menschen sind ja entstanden aus der biologischen Evolution. Aber das Prinzip Eigennutz widerspricht nicht dem Altruismus. Denn wir sind ja fähig zum empathischen Eigennutz. Wenn ich sehe, dass ein Mensch, und das gilt ja nicht nur für mich, sondern für jeden Menschen, wenn ich sehe, dass jemand mit der Nadel gestochen wird, dann wird in meinem Gehirn werden die Spiegelneuronen angetriggert, die feuern Schmerzsignale aus, als würde ich selbst gestochen werden. Das heißt, die Grundlage für unser soziales Verhalten haben wir schon gewissermaßen biologisch mitgegeben. Wir sind fähig, uns in andere Menschen hineinzuversetzen.
Warum es ist tun gar nicht, das aber so wenige?
Weil es Ideologien gibt, die dazu führen, dass man Mitmenschen nicht als Menschen erlebt, sondern als Angehörige, meinetwegen einer von Teufels in Teufelsgestalt gewissermaßen infiziert von den Mächten der Finsternis. Ganz viele Ideologien haben einen Konflikt aufgebaut zwischen der eigenen Gruppe und der anderen Gruppe, und die Mitglieder der anderen Gruppe werden nicht als Mitmenschen akzeptiert. Und vielleicht nur eins noch. Historisch gesehen waren es ja gerade Aufklärer und Humanisten, eben nicht religiöse Menschen, die für die Menschenrechte eingetreten sind, die für Solidarität eingetreten sind. Und erst ist es doch so, dass das innerhalb der katholischen Kirche beispielsweise erst mit dem Vatikanischen Konzil, dem Zweiten, die Menschenrechte anerkannt worden sind.
Ich denke, wir werden auch an dieser Stelle nicht klären, wem welche Rechte und Menschenrechte nun gehören, wer sie nun entwickelt hat und wer nicht und inwieweit auch der christliche Glaube eine Rolle gespielt hat. Ich würde ganz gern noch ein bisschen weitermachen und Herrn Nazaruk ansprechen. Guten Morgen, Herr Nazaruk.
Einen schönen guten Morgen.
Sie rufen aus München an.
Ja, ich rufe aus dem Auto an, aber ich komme aus München.
Okay, Sie kommen aus München, sind unterwegs.
Ja.
Was würden Sie gerne noch beitragen zu unserer Sendung heute Morgen?
Also ich hatte vorhin kurz angerufen, da ging es da für mich persönlich um folgende Frage. Ich bin katholisch aufgewachsen. Allerdings mehr einem bigotten katholischen Leben. Das heißt, meine Eltern haben sich den Glauben zurechtgelegt, also wie er ihnen eben gefallen hat. Ich bin dann irgendwann mal aus der Kirche ausgetreten, gehöre also zu diesem Drittel der Bevölkerung, die nicht einer Kirche angehören, von sich aber behaupten, gläubig zu sein.
Mhm.
Und ich bin deshalb gläubig, weil mir der Nutzen, wirklich ganz wirtschaftlich betrachtet, der Nutzen des Christentums bewusst geworden ist in den Werten unserer Gesellschaft. Die Werte, die wir heute leben in einer multikulturellen Gesellschaft im Abendland, also wir sind ja hier in Deutschland, diese Werte sind alle christlich geprägt.
Stimmt nicht. Das hat ja eben versucht, Herr Schmidt-Salomon, entsprechend
auch... Kommt aus der griechischen Antike. Aus der griechischen Antike. Und wir haben das in der Renaissance, haben wir das wiederbelebt, gegen das Christentum und nicht mehr Christentum heraus. Nein,
Sie bauen immer Pole auf. So leicht ist das nicht herzustellen. Das ist zwar polemisch geschickt gemacht, aber entspricht so auch nicht den Tatsachen.
Also ich darf Ihnen dazu Folgendes sagen. Wir sind eine multikulturelle Gesellschaft geworden, basierend auf Philosophien, wie sie über die Jahrhunderte entstanden sind. Warum geben wir uns nicht die Freiheit zu sagen, ja, das ist so, und wir prägen es in Zukunft weiter aus? Die Kirchen machen in meinen Augen den Fehler, dass sie diese Veränderung in der Gesellschaft versuchen zu bremsen. Aber negativ zu begegnen. Im Prinzip haben sie, man kann das ein bisschen aus dem Wirtschaftsleben nehmen, ein gutes Unternehmen, das ein gutes Reklamationsmanagement hat, wird mit einem Kunden, der reklamiert, nicht negativ umgehen, sondern wird diesen Kunden aufnehmen und wird mit diesem Kunden letztendlich versuchen, eine Lösung zu finden, die für den Kunden passt. Das ist es, was ich vom Kirchen eigentlich erwarte.
Herr Nazaruk, hier gab es Nicken, zumindest bei Herrn Kleine, der für die katholische Kirche in Wuppertal unterwegs ist. Insofern herzlichen Dank für Ihren Anruf. Und Herr Kleine, wo ist die Zustimmung?
Ja, die Zustimmung ist da, dass die Kirche es heute versäumt, den richtigen Sprachstil zu treffen, den die Leute auch verstehen. Wenn wir kirchenamtliche Dokumente, Katechismen oder sonst etwas aus Rom bekommen, dann sind die oft in einer Sprache verfasst, die der Otto-Normalbürger überhaupt nicht verstehen kann. Es ist zudem oft eine sehr technisierte, manchmal sogar negative Sprache, die mit Verboten agiert. Wir stehen doch als Kirche für die frohe Botschaft, die das Leben ermöglichen soll. Das heißt im Johannesevangelium, ich bin gekommen, dass ihr das Leben in Fülle habt. Leben in Fülle heißt doch, ich muss formulieren können und es zur Sprache bringen, wie findest du dieses Leben der Fülle?
und auch nicht das und das, das darfst du nicht tun. Das heißt, wir haben als Kirche modern gesprochen ein Marketingproblem, wir haben ein Plausibilitätsproblem und damit einhergeht ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil das dann als bigott erlebt wird.
Vielleicht zunächst Frau Flittner, dann Frau Wartenberg. Ja. Frau Flittner, bitte.
Ja, mir fällt dazu was ein, was mir die Haare wieder mal hat zu Berge stehen lassen. Der Vater meines Kindes ist im sozialen Bereich tätig und gerade hier in Köln gehört der größte Teil vom sozialen Bereich der katholischen Kirche. Und wie gesagt, er ist sehr gläubig und er fühlt sich sehr wohl in dem Verein. Aber jetzt neulich haben wir erfahren, dass er gewisse Aufstiegsmöglichkeiten nicht hat, weil er ein uneheliches Kind hat. Wo ich ihn dann wieder gefragt habe, wie kannst du immer noch so überzeugt sein von diesem Verein? Mhm. Für ihn ist das offenbar kein Problem, aber ich bin wieder mal die Wände hochgegangen.
Aber er könnte ja auch nicht austreten, dann würde er wahrscheinlich seine Stelle verlieren. Das müssen wir sehen. Auch diese Gründe sind ganz wesentlich dafür, dass Menschen so tun, als wären sie Christen und die Sprache eines Christen benutzen, aber eigentlich nicht mehr glauben.
Also Frau Wartenberg. Ja, ich möchte sagen, also die Ehrlichkeit im Umgang dessen, was man glaubt und wer man ist, und auch die innere Wahrhaftigkeit. Das ist natürlich eine Voraussetzung für jede ehrliche Lebensweise. Aber ich wollte sagen, die Kirchen bremsen, hat der Anrufer gesagt. Ich möchte auch mal einfach darauf hinweisen, dass es die Kirchen, in den Kirchen ein ganz starkes Element ist, die Qualität unserer humanen Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Wir haben jetzt in der Weihnachtszeit große Aktionen, die in Solidarität mit den Armen die Menschen ansprechen. Wir haben zum Beispiel in den evangelisch und katholische Kirche gemeinsam einen Bericht zu den Waffenexporten der Bundesregierung herausgegeben, in der wir sehr nachdrücklich dieser Gewaltentwicklung, die sich global ausbreitet, durch die Interessen von Industrie entgegentreten. Also Sie dürfen diese ideellen Gespräche, die wir jetzt geführt haben, doch auch mal messen an ein paar konkreten Dingen, wie die praktische Vollzug von Nächstenliebe und das Engagement von Kirchen im konkreten politischen Alltag.
Ich würde gerne noch, wir haben nur noch 5 Minuten, so schnell vergeht die Zeit und wir werden auch dieses Thema natürlich nicht abschließend heute behandeln, aber ich würde gerne noch Frau Dülz zu Wort kommen lassen, die schon einen Augenblick in der Leitung wartet. Guten Morgen, Frau Dülz.
Guten Morgen in die Runde.
Sie rufen aus Mainz an.
Genau. Ich möchte sagen, dass ich in meiner katholischen Kirche sehr beheimatet bin. Das war auch in meiner Jugendzeit so. Beruflich habe ich sehr gezielt ein kirchendistanziertes Milieu gesucht. Ich wollte nicht in einem Milieu arbeiten, wo Glaube selbstverständlich ist und nicht diskutiert wird. Ich hatte sehr interessante und menschlich positive Begegnungen, auch mit Menschen, die nicht glauben, in meinem Kollegenkreis, beziehungsweise die ihre Kirchenzugehörigkeit aufgegeben hat. Ich finde das sehr spannend. Ich finde auch, dass mein Glauben sich immer wieder erobern muss, auch in einer Demut, dass das, was man in seinem Kopfe denkt, nicht unbedingt der Maßstab ist für das, was ist. Wenn jemand seinen persönlichen Glauben aufgibt, dazu hat er die Freiheit, ändert das nichts an Glaubensinhalten, die nach katholischer oder auch orthodoxer Auffassung oder auch evangelischer Auffassung vorgegeben sind, wenn man auch exegetisch, dogmatisch die Offenbarung differenziert auslegen kann. Also dieses Multidenken von verschiedenen Menschen, auch wenn der Glaube, den man hat, angefochten ist, das finde ich also auch wichtig in der heutigen Zeit.
Frau Dülz, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Sie haben gesagt, man muss sich diesem Glauben auch immer wieder auch ein Stück erobern. Frau Wartenberg, ich würde gern, ich habe ja nur ein Stichwort stehen, was ich gerne auch gegen Ende der Sendung ansprechen möchte. Nämlich, dass natürlich auch aufgrund der Entwicklung auch in Deutschland eine Generation alt wird, die mit Glauben heute sehr, sehr wenig zu tun hat. Und meine Frage, die ich mir damit aufgeschrieben habe, mit Blick auf die Auseinandersetzung von Alter und Tod, wird diese Frage nochmal auch der eigenen Existenz mit dem Thema Tod neu aufgeworfen, auch der Frage nach Glauben? Was ist Ihre Erfahrung?
Das ist in jedem Fall eine sehr existenzielle Erfahrung. Für mich persönlich hat das Thema Tod schon in meiner Kindheit eine Rolle gespielt, weil ich einen kleinen Bruder verloren habe und ich habe auch 2 Kinder verloren. Ich habe mich sehr intensiv mit dieser Frage beschäftigt und in dieser ganzen Auseinandersetzung und in dieser schlimmen Erfahrung des Abbruchs von Leben, gerade von Kinderleben, da war es eine tragende Kraft, die mir Gott durch andere Menschen hat zukommen lassen, die mich da gehalten hat. Und ich heute eine Frau bin, die auch mit dem Tod angstfreier umgehen kann, vielleicht auch mit meinem eigenen. Und das ist führt zurück zu dieser Anfangsthese, dass wir gehalten sind von einer göttlichen Kraft im Leben und die sich im Leben und eben auch im Tod bewahrheiten soll.
Herr Schmidt-Salomon, das Thema Tod, eine ganz existenzielle Herausforderung. Für den Naturalisten ist am Ende dann wirklich alles vorbei und alles zu Ende.
Ja.
Ist das für Sie ein Problem? Ich kenne viele, auch in meinem eigenen Umfeld, die gerade da natürlich nochmal die Frage auch nach Gott und Glauben stellen.
Mhm. Nun gut, man muss sich ja jetzt auch vergegenwärtigen, dass Buddhisten ein Leben oder nach ihrem Glauben ja mehrere Leben daran arbeiten, um endlich im Nichts verlöschen zu dürfen. Das liefern Naturalisten gewissermaßen frei Haus. Ja, Instant Nirvana, könnte man sagen. Insofern, das war jetzt ein bisschen humorvoll gesagt, aber ich stimme zu. Die Beschäftigung mit dem Tod ist was ganz Entscheidendes, was Wesentliches. Wenn es einen Stein der Weisen gibt, würde ich meinen, ist es der Grabstein. Wir sollten uns nicht fortlügen aus dieser Wirklichkeit und uns nicht einbilden, ewig leben zu können. Und das halte ich für einen ganz wesentlichen Beitrag der Philosophie.
Noch eine Minute, Herr Kleine. Ich vermute mal, dass Sie es nicht so stehen lassen.
Nein, so kann ich es nicht verstehen. Ich werde mich aber freuen, mit Herrn Schmidt-Salomon im Saal des großen Festmahls Gottes im ewigen Leben ein Glas Rotwein trinken zu dürfen. Und er dann ganz überrascht sein wird, was es doch nicht alles gibt.
Ja. Damit ist klar, wer am Ende wieder Recht haben will, nämlich der Vertreter der katholischen Kirche, ein bisschen schmunzelnd gesagt.
Religion ist, wenn man trotzdem stirbt.
Ja. Woran glauben wir noch, meine Damen und Herren? Das war unsere Frage heute in der Sendung Lebenszeit. Ich danke meinen Gästen, dass sie so offen auch von sich selbst und ihrer Glaubenserfahrung erzählt haben. In der kommenden Woche gibt es keine Ausgabe der Lebenszeit aufgrund von Weihnachten. In zwei Wochen wollen wir den Blick auf das neue Jahr werfen. Kein allzu leichter Blick, denke ich mir mal. Weiter im Programm geht es mit Umwelt und Verbraucher. Und ein Thema: Bonn will trotz Feinstaubbelastung keine Umweltzone einrichten. Ein irdisches Thema. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.